Vater, ich danke dir, dürfen wir Gemeinschaft haben, dürfen wir Gottesdienst feiern miteinander. Und ich bitte dich, dass wir dein Wort dürfen verstehen heute Morgen, dass du zu unseren Herzen redest, dass du uns triffst mit deiner Botschaft. Segne uns, egal ob wir hier am Livestream sind, ob wir da vor Ort sind, wir wollen dein Reden hören. Amen. Ich bin dankbar für jeden von euch, der da ist heute Morgen. Weil so sehe ich gerade, wie ihr werdet Stellung beziehen heute Morgen. Ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, während ich da noch kurz ein bisschen aufräume. Ihr dürft Stellung beziehen heute Morgen. Ihr müsst euch entscheiden, wie würdet ihr, oder was ist euer Favorit, wenn ihr zwei Möglichkeiten hättet. Ich gebe euch mehrere Situationen zur Auswahl und ihr dürft mit Hand aufstrecken, bezeugen, welche Variante ihr würdet bevorzugen. Die im Livestream dürfen auch mitmachen. Ihr dürft es in den Chat hineinschreiben. Aber da ihr etwa 30 Sekunden Zeit versetzt sind, werde ich eure Rückmeldungen nicht abwarten. Aber vielleicht ist es für euch im Chat natürlich auch interessant, ein gewisses Feedback haben, weil ihr uns da nicht seht. Erste Entscheidung, die ihr treffen müsst. Wenn ihr könnt wählen könnt, zwischen dem, was ihr jetzt gerade seht, vielleicht. Nein, sonst musst du mir drücken, Joel. Zwischen Hamburger, Fleisch, Hamburger oder an einer Alternative, der will wirklich nicht, am Veggie-Burger, Süßkartoffel. Was würdet ihr nehmen? Original Fleisch-Patties oder Süßkartoffel-Patties? Wer ist für Fleisch-Patties? Wer ist für Süßkartoffel oder sonst einen Veggie-Burger? Ja, gibt doch ein paar, hä? Dann, zweite Stellungnahme von eurer Seite. Wenn ihr könnt wählen zwischen Original Coca-Cola oder einer Kopie wie M-Budget-Cola oder Freeway-Cola oder Brigaranti-Cola, was würdet ihr nehmen? Wer ist für das Original Coca-Cola? Wer ist für eine Kopie? Immerhin zwei Leute. Und dann das Dessert nach dem feinen Barbecue. Wer nimmt lieber original Lindor-Kugeln? Ich weiss, es gibt Leute, die werden die sicher nicht nehmen. Oder die Alternative aus dem Migros, Chandor-Kugeln. Wer ist für die Lindor-Kugeln? Wer ist für die Chandor-Kugeln? Ja, das ist wieder ein bisschen ausgeglichener. Ich danke euch, habt ihr so mitgemacht, so herausgefordert zu werden und darum schon im ersten Gottesdienst nach zwei Monaten schon unsere Stellung beziehen. Ihr habt das fantastisch gemacht. Ihr habt gemerkt, es ist um die Frage gegangen, Kopie oder Original? Original oder Alternative? Und tendenziell ist es ja so, dass erstaunlicherweise das Original beliebter ist in der Regel. Das ist bekannter, es macht vielleicht grafisch mehr her, es macht lustiger, man hat bessere Erfahrungen damit. Und Kopie kommt in der Regel schlechter weg. Hat man jetzt auch gemerkt, meistens hat das Original besser abgeschnitten. Aber durchaus gibt es Argumente für Kopie. Manchmal ist Kopie durchaus auch angenehm oder fast beliebter. Als wir vor zwei Wochen, oder vor mehr als zwei Wochen, den ersten Gottesdienst, den ersten Live-Gottesdienst wieder geplant haben, habe ich mir verschiedene Fragen gestellt. Eine Frage war zum Beispiel, funktioniert das mit 2 Meter Distanz sitzen, so wie wir das jetzt machen? Wird das funktionieren? Wir können nicht singen miteinander. Ist das noch Gottesdienst? Nachher müssen wir auf Gemeinschaft mehr oder weniger verzichten, möglichst schnell aus dem Gottesdienst. Es gibt einen relativ grossen Reinigungsaufwand. Werden die Leute zu so einem Gottesdienst überhaupt kommen? Lohnt es sich, den Aufwand zu betreiben? Und mit dieser Haltung bin ich in den Gottesdienst gegangen und ich bin sehr, sehr positiv überrascht worden. Erstens waren mehr als 30 Leute da, bereits am ersten Gottesdienst, ohne Kind. Ich glaube, 33 oder 36 Erwachsene waren es. Hat mich mega aufgestellt. Und das Zweite, was mich begeistert hat, ich habe gemerkt, all die negativen Punkte sind für mich gar nicht so stark ins Gewicht gefallen. Es hat mich riesig gefreut und ich habe es genossen, einfach die Gemeinschaft zu haben. Ich bin dort hinterst hinten gehockt, am Laptop. Ich habe alle Leute da drinnen gesehen, ich konnte schauen, wie sie auf die Predigt reagieren oder nicht. Es ist mir natürlich nicht um das gegangen. Aber einfach zu sagen, ja, wir sind wieder miteinander da, hören miteinander Predigt. Wir haben miteinander das Vater unser betet. Und das habe ich ein Highlight gefunden, so zusammen Gottesdienst zu feiern. Und in dem Moment ist mir bewusst worden, wie sehr dass ich die Gemeinschaft da eigentlich vermisst habe. Ich habe den Livestream als Herausforderung, als Umstellung auch irgendwo genossen. Es war auch etwas Schönes, sich auf etwas Neues einzulassen. Aber als ich wieder das Normale oder das Original wieder erlebt habe, habe ich gemerkt, dass die Kopie für mich zumindest nur ein Abklatsch ist. Es ist nicht das Gleiche, ob man hier Gottesdienst feiern darf oder zuhause vor dem Computer. Ich will jetzt nicht mit dem alle, die zuhause noch am Livestream sind, irgendwo verurteilen oder brüskieren. Das ist mein persönliches Empfinden. Und gleichzeitig merke ich, dass es vielen anderen auch so gegangen ist. Dass sie sich danach gesehnt haben, wieder richtige Gemeinschaft zu haben. Wo immer noch daran leiden, dass man noch so weit auseinandersitzt und nicht noch näher. Dass man sich noch nicht darf die Hand geben und umarmen. Aber wo gleich merken, hey, das ist irgendwo mehr Gemeinschaft, als wir vorher hatten. Und ich glaube, das ist etwas, das nicht von ungefähr kommt. Die Gemeinschaft unter den Christen ist nicht etwas, das wir erst heute kennen, sondern seit der ersten Gemeinde ist das ein sehr wichtiges und sehr relevantes Thema. Und so möchten wir in den heutigen Text einsteigen. Apostelgeschichte 2, für die, die mitlesen wollen. Apostelgeschichte 2, da haben wir die Pfingstpredigt von Petrus, wo wir sehen, wie über 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Und nachher beschreibt uns der Lukas so in einer Zwischensequenz, wie hat die Gemeinde gelebt, was hat sie erlebt. Das macht der Lukas mehrmals in der Apostelgeschichte. Und das Spannende ist, in 3 von diesen Zusammenfassungen wird die Gemeinschaft sehr stark betont. Apostelgeschichte 2, ab dem Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Im Vers 42 werden uns 4 Sachen aufgezählt, die Lukas wichtig sind zu betonen. 4 Sachen, die die ersten Christen daran festgehalten haben. Zum einen war das die Beständigkeit in der Lehre der Apostel. Zum zweiten das Gebet, die Gemeinschaft. 2 sehr allgemeine Punkte, die man in verschiedenen Nuancen ausleben kann, in verschiedenen Konkretisierungen. Und dann 2 ganz konkrete Punkte, das Brotbrechen, also das Abendmahl, und das Gebet. 2 sehr konkrete Tätigkeiten. Die Lehre der Apostel, die Beständigkeit in der Lehre der Apostel, das schneiden wir nur ganz kurz an, weil um das geht es nicht heute Morgen. Aber das meint noch nicht ein Festhalten an der Lehre vom gesamten Neuen Testament, wie wir es heute haben, in jeder Ausgestaltung, wie wir es in den neutestamentlichen Briefen haben, mit diesen ethischen Grundlagen, wie sich ein Christ verhaltet. Das hat es noch gar nicht gegeben dort. Das hat sich erst nach einem Anfang entwickelt durch die Apostel. Die Lehre der Apostel meint die Grundlage, das Zeugnis der ersten Christen, das Leben, das Wirken und das Reden von Jesus, sein Tod und seine Auferstehung. Die ersten Christen waren beständig in dieser grundlegenden Botschaft. Um das geht es dort. Und nachher der zweite Punkt, die Gemeinschaft, die Christen hatten. Und wer die Gemeinde ein bisschen kennt, wer die Bibel ein bisschen studiert hat, der weiß, die Gemeinschaft unter Christen ist mehr als einfach nur eine Interessengemeinschaft. Mehr als einfach nur ein gemeinsames Hobby, wie zusammen wandern oder zusammen Küngel züchten oder zusammen einen Modelleisenbahnclub gründen. Bei Christen geht es irgendwie um mehr. Das ist eine Gruppe von unterschiedlichen Menschen, die sich die gleiche Sache zur Lebensgrundlage gemacht hat. Auf das Gleiche ausgerichtet ist, die in der gleichen Abhängigkeit lebt. Spannend ist ja, vorhin ist eben die Pfingstpredigt. 3000 Leute, die zum Glauben kommen. Viele sind Pilger, die wieder zurückgezogen sind nach dem Pfingstfest, in ihre Nation, in ihr Zuhause. Der Petrus hat in dieser Pfingstpredigt aufgerufen, auf die Frage der Zuhörer an, was sollen wir tun? Die Botschaft von Petrus hat sie berührt. Sie haben gemerkt, wir sind auf einem falschen Weg. Und er sagt, lasst euch taufen. Tönt Buße und lasst euch taufen. Und nachher, was passiert? Genau 2-3 Verse später schildert uns der Lukas, und die Christen haben sich zur Gemeinschaft zusammengefunden. Der Petrus hat nicht aufgerufen, tönt Buße und lasst euch taufen. Und nachher verpasst ja keinen Gemeindeanlass mehr. Er hat nicht aufgerufen und gesagt, und jetzt gründet eine Gemeinde oder einen Verein von Jesus-Nachfolger. Das lesen wir nicht. Er hat nur gesagt, lasst Buße und lasst euch taufen. Und der Lukas betont nachher, wie sie von Beginn weg die intensive Gemeinschaft, einmütige Gemeinschaft, lesen wir zweimal. Einmal da, Kapitel 5, wieder in so einem Zusammenzug. Der erste Christen ist es wichtig gewesen, die Gemeinschaft miteinander zu leben. Wir kommen nachher noch näher darauf zurück, wie sich das im Alltag genau geäussert hat. Ich finde es spannend, dass das automatisch gegangen ist. Die intensive Gemeinschaft, haben sie von Beginn weg irgendwo das Anliegen gehabt, das zu suchen. Ich möchte die Frage in den Raum stellen. Für dich persönlich. Was macht für dich die Gemeinschaft in der Gemeinde aus? Unterscheidet sich die Gemeinschaft in der Gemeinde für dich von der Gemeinschaft, die du in der Musik hast? Also im Musikverein, im Sportverein oder wo du sonst vielleicht noch dabei bist. Unterscheidet sich das irgendwo? Und was ist es genau? Was ist es, wo die Gemeinschaft in deinem Hobby, in deinen Interessen unterscheidet und was von dieser Gemeinschaft, die wir hier in der Gemeinde haben? Ich glaube nämlich, es gibt einen ganz relevanten Unterschied. Wenn wir in die Gemeinde hineinschauen, haben wir Gemeinschaft, weil wir alle die gleichen Interessen haben? Ich glaube, nein. Haben wir die Gemeinschaft da, weil wir alle den gleichen Musikstil cool finden? Definitiv nicht. Haben wir Gemeinschaft miteinander, weil wir alle seit eh und je dicke Freunde sind und das irgendwo bewahren und einen Club gegründet haben? Ich erlebe es nicht so. Das ist irgendwo gewachsen, weil Menschen den Wunsch hatten, in einer Gemeinde dabei zu sein, Gemeinschaft im Glauben zu teilen. In einer Gemeinde kommen Menschen zusammen, die unglaublich unterschiedlich sind. Die Interessen, die Altersspanne, das könnte nicht unterschiedlicher sein. Und trotzdem wollen die Leute miteinander Gemeinschaft haben. Ich glaube, der Grund für die tiefe Gemeinschaft ist das, was uns verbindet. Wir sind alles Menschen, die uns entschieden haben, oder wir sind viele Menschen, die sich entschieden haben, wir wollen mit Jesus Christus unterwegs sein. Uns geht es wie diesen Christen damals, nach deren ersten Pfingstpredigt, die haben gemerkt, da ist irgendwie mehr. Unsere Beziehung zu Gott stimmt nicht. Und die gesagt haben, ich will reagieren auf das Rufen von Gott, wo Buße da haben und gesagt haben, ich stelle mein Leben in eine Abhängigkeit von dem Gott. Ich will dem Jesus, der sich aufgeopfert hat für mich, will dich nachfolgen und sagen, du bist jetzt der Big Boss von meinem Leben. Wir haben uns in eine Abhängigkeit von ihm begeben. Und die Abhängigkeit von Jesus, das hat etwas ausgelöst. Das hat etwas verändert in unserem Leben. Ich glaube nicht, dass es nur um ein religiöses Grundgefühl geht. Weil die ersten Christen dort, wir haben es gelesen, wo haben sie sich getroffen? Täglich im Tempel. Die haben sich immer noch als Juden verstanden. Die haben nicht das Gefühl gehabt, oh, jetzt sind wir Christ geworden, jetzt müssen wir etwas Neues herausfinden. Das waren noch Juden gewesen, nach ihrem Selbstverständnis. Die sind in den Tempel gegangen, wo das Gebetshaus der Juden war, haben sich dort getroffen, aber sie haben sich als Juden verstanden, die den Messias erkannt haben. Und die Hinwendung zu dem Messias hat ihnen ausgelöst, dass sie Gemeinschaft mit anderen Christen gesucht haben. Vers 38, wenn wir kurz in die Pfingstpredigt zurückblicken. Dort sagt Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ich glaube, das ist der Grund, warum Christen zu allen Zeiten die Gemeinschaft mit ihresgleichen gesucht haben. Der Ursprung liegt darin, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben. Und der Heilige Geist ist der oder ist die Person in uns, wo es ein Verlangen gibt, an einer Gemeinschaft teilzuhaben. miteinander vorwärts zu gehen. Das ist die Erklärung, warum die Menschen dort in Jerusalem von Beginn weg die Sehnsucht hatten, mit anderen Gläubigen unterwegs zu sein. Weil sie sich bewusst waren, hey, wir sind in der gleichen tiefgreifenden Lebenssituation. Und man könnte davon ausgehen, die Leute sind noch viel unterschiedlicher gewesen als wir jetzt hier drin. Wir heute können uns Gemeinde aussuchen. Hier im Rheintal, wenn man bereit ist, 20, 30 Minuten zu fahren, haben wir locker 10 Gemeinden, die ihr aussuchen könnt, die ihr besuchen wollt. Und dann findet ihr die Gemeinde mit eurem Musikstil, mit dem Pastor, der ins Gesicht passt und der so redet, wie es euch passt. Wir sind in dem Sinn wirklich schon ein Interessenclub, wo wir mehr oder weniger ähnlich ticken. Das hat es in Jerusalem noch nicht gegeben. Das waren einfach Christen, die es hier gegeben hat. Eine riesige Spannweite und die sind täglich zusammengekommen. Warum? Weil es Gottes Willen ist, dass Christen nicht allein unterwegs sind. Dass sie nicht als Solo-Christen unterwegs sind, sondern miteinander die Gemeinschaft haben und das Leben, die Abhängigkeit von Jesus miteinander leben. Eigentlich ist meine Überzeugung, dass die Unterschiedlichkeit von Christen, von Menschen, wie wir sie in der Gemeinde haben, unüberbrückbar ist. Das ist so eine Unterschiedlichkeit, das muss zu irgendwelchen Crashes führen. Aber weil die Gemeinde aus Menschen besteht, die sich entschieden hat, die Unterschiedlichkeit nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern Jesus im Vordergrund zu stellen, die sich entschieden hat, ich will unter das Kreuz von Jesus, ich will mich von ihm her prägen lassen, sind Unterschiedlichkeiten zweitrangig geworden. Und so haben wir alle ein gemeinsames Ziel, den Jesus zu verherrlichen, ihm nachzufolgen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und das gibt letztendlich die grosse Einheit, die so stark ist und die uns durchträgt. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück, was das für eine Relevanz hat, dass der gemeinsame Fokus auf Jesus bleibt. Wir möchten aber zuerst jetzt hineinschauen, wie hat denn die Gemeinschaft genau ausgesehen? Wie hat sich das im Alltag geäussert? Und dazu lesen wir ab dem Vers 44 nochmal. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Kapitel 4 macht er wieder so ein Resümee und dort führt er das noch viel mehr aus, wie das funktioniert hat, die Gütergemeinschaft. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, die je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich habe für mich 5 Merkmale herausgeschrieben, die die Gemeinschaft kennzeichnet hat. Schauen wir mal, ob wir das hier in der Gemeinde auch zusammenbringen. Was ist euch aufgefallen? Was ist ganz praktisch, wie die Leute Gemeinschaft gelebt haben? Darf es einfach reinrufen, ohne Hände aufheben. Ich habe es nicht verstanden, akustisch. Treue. Tägliche Gemeinschaft. Teilt miteinander. Sie haben für die geschaut, die weniger haben. Genau. Zusammen gegessen. Gibt es nochmal einen Aspekt? Was zusammen genommen? Das Abendmahl zusammen genommen. Genau. Ich glaube, wir haben alle 5 zusammengebracht, die ich auch herausgefunden habe. Ist sonst noch etwas, was ich vielleicht nicht gesehen habe? Sonst darf ich das gerne nachher noch reinwerfen. Zum einen die Treue und die Tiefe von dieser täglichen Gemeinschaft. Im Tempel sind sie jeden Tag zusammengekommen. Ich weiss nicht, ob das bedeutet, dass der Hinterletzte jeden Tag in den Tempel gegangen ist. Aber die Aussenwahrnehmung war zumindest das Gros von diesen Christen oder von diesen Messias-Nachfolgern. Die kommt täglich im Tempel zusammen. Vielleicht hat am einen Tag mal der gefällt und am anderen Tag der Seb. Aber die meisten haben das Bedürfnis gehabt, tagtäglich zusammenzukommen. Ich stelle mir das noch sehr intensiv vor, wenn ich denke, für uns ist es eine Herausforderung, am Sonntag und vielleicht noch am Abend unter der Woche zusammenzukommen. Und die haben das täglich gemacht. Oder vielleicht 5 Tage von der Woche, 6 Tage von der Woche. Dann haben wir gehört, sie haben geteilt miteinander. Wenn da einer Not hat von ihnen hatte, und ein anderer, der genug hatte, vielleicht 2-3 Häuser, 2-3 Äcker, dann ist er angegangen, hat das verkauft, hat das Geld genommen, hat es den Apostel gebracht und die haben das nach ihrem Gutdünken, wie es Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, verteilt. Also er hat es nicht direkt selber diesen Leuten gegeben, sondern er hat noch gesagt, ja, und jetzt gebe ich es dieser Gemeinschaft und die Gemeinschaft entscheidet. Es ist nicht so, dass ich das in der heutigen Zeit noch nie gehört hätte. Aber stellt euch mal vor, was es bedeutet, das Haus zu verkaufen. Die das Haus haben, wissen, wie viel Wert das Haus hat. Und dann ziehen die Hypothek ab und den Rest spendet er einfach. Es ist enorm, was die Leute damals gemacht haben. Dann haben sie gemeinsam Abendmahl gefeiert. Also nebst den regelmäßigen Treffen oder während der regelmäßigen Treffen haben sie das Brot gebrochen, das Abendmahl gefeiert. Nicht nur im Tempel, auch zuhause. Das macht der Text nicht ganz klar, aber ihnen ist es, regelmäßig das Abendmahl zu feiern. Und nicht nur das Abendmahl, sondern, und das habe ich als vierter Punkt gezählt, sie haben auch zusammen gegessen. Sie haben ganz profan Gemeinschaft miteinander gehabt. Obwohl, man muss natürlich bewusst sein, Abendmahl war auch eine vollwertige Mahlzeit gewesen. Die haben nicht nur ein Becherli Traubensaft und ein Stückchen Brot bekommen. Die haben das Festessen gefeiert und haben das ganze Essen unter den Fokus gestellt, Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Aber sie haben auch normale Essen miteinander gehabt. Und also der fünfte Punkt, da bin ich nicht sicher, ob der wirklich auch ist. Gemeinsames Gotteslob. Sie haben Gott angebetet. Sie haben ihn miteinander ins Zentrum gestellt. Ist natürlich auch ein Fokus vom Abendmahl, aber es ist darüber rausgegangen, so wie es da erwähnt wird im Bibeltext. Und jetzt müssen wir wieder das innere Bild ablegen, das wir da vielleicht manchmal haben. Ich habe das zumindest. Die sind ein Herz und eine Seele gewesen, und das waren sowieso die religiösen Spinner gewesen, und das war so ein Interessengrüppli gewesen. Nein. Das war zusammengewürfelt von all denen, die zum Glauben gekommen sind und die haben sich nicht aufeinander abstimmen können. Der eine hat den Musikstil gern gehabt, der andere hat das Hobby gern gemacht, der letzte hat es lieber so gehabt in seinem persönlichen Leben. Und die haben sich zusammengefunden und haben von Beginn weg so miteinander gelebt. Und trotzdem haben sie die intensive Gemeinschaft gehabt, ohne dass sie von ihren Persönlichkeiten her automatisch die Gemeinschaft gehabt hätten. Ich habe vorher schon gesagt, ich glaube, der Grund dahinter ist der Heilige Geist, den Gott uns schenkt. Und der Paulus nimmt die Thematik auf im Römerbrief. Es geht ihm zwar um eine andere Begründung, er nimmt ein anderes Thema auf, aber die Begründung, die er dort liefert, zeigt genau das wieder auf, die gilt genauso auch für unsere Situation. Römer 5, Vers 5, schreibt er Folgendes. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist genau das, was der Petrus gesagt hat. Wenn ihr Buße tut und euch taufen lasst, werdet ihr den Heiligen Geist bekommen. Und der Paulus erklärt den Römer da in einem anderen Zusammenhang, hey, die Liebe von Gott ist in euer Herzen ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Das ist der Grund, warum Gemeinschaft unter Christen möglich ist. Gott ist es wichtig, dass wir Gemeinschaft haben können. Und darum hat er uns befähigt, weil er gewusst, Menschen aus sich können das gar nicht. Die können nicht so eine intensive Gemeinschaft haben. Aber er hat uns befähigt, durch den Heiligen Geist, die tiefe Gemeinschaft zu haben. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, dass wir so miteinander umgehen können, wie wir es von dieser ersten Gemeinde geschildert bekommen haben. Vielleicht erinnern wir uns daran, Jesus hat seinen Jüngern ein neues Gebot gegeben und hat gesagt, liebet einander. So wie ich euch geliebt habe, solltet ihr einander lieben. Das ist für einen Menschen nicht möglich, sich so zu lieben, wie Gott uns geliebt hat, wie Jesus uns geliebt hat. Aber durch die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, wird das möglich. Darum haben wir den Heiligen Geist bekommen. Darum funktioniert die Gemeinschaft unter Christen letztendlich überhaupt. Und so führen nachher die Apostel in den weiteren Briefen aus, wie die Gemeinschaft aussehen soll. Sie zeigen, wie sich das auswirkt. Und das kommt dann zu diesen überfordernden Anforderungen. Weil sie schreiben, der Paulus im Galaterbrief, liebe deinen Nächsten. Das ist jetzt einfach wieder ganz grundlegend. Und vielleicht sehen ihr jemanden in diesem Raum, der sagt, ja, alle außer der. Der ist so mühsam, der ist so komisch, der redet so komisch, der stinkt oder komische Nase. Wir haben ja manchmal ganz befremdliche Gründe, warum uns jemand nicht passt. Oder jemand, der uns verletzt hat. Und er sagt, lieb deinen Nächsten. Das ist nicht möglich, ohne dass wir die Liebe Gottes in uns hätten. Im Epheserbrief kommen wir gerade drei Aufforderungen. Epheser 4, 23. Vergebt einander. Wie schwierig ist es zu vergeben? Wie oft rede ich mit Leuten und merke, da ist irgendetwas aus der Vergangenheit und frage, ja, hast du das vergeben können? Nein, das vergebe ich sicher nicht. Sie sind vielleicht nicht unbedingt Christen, weil Christen, die getrauen sich dem Pastor nicht sagen, ich vergebe nicht, sie sagen nur, es ist noch schwer. Vergeben ist so schwierig, auch für Christen. Aber wir haben den Heiligen Geist, der uns hilft, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Dann sagt er dort auch noch, seid freundlich zueinander. Also ich muss neu gestehen, ich habe im Städtchen auch schon Zeiten gewechselt, weil ich jemandem nicht begegnen wollte, weil ich einfach nicht in der Stimmung war. Ist vielleicht nicht einmal an dieser Person gelegen oder nur ein bisschen und denke dann, jetzt gerade mag ich nicht mit dieser Person reden. Seid freundlich zueinander. Seid barmherzig miteinander. Wie viele Leute denken wir, ah, vergessen wir es mit dem, das wird er nie schnallen. Seid barmherzig miteinander. Ich gebe ihm wieder eine Chance. Ich rede wieder mit ihm. Eine Herausforderung, wo wir als Menschen aus uns heraus nicht gewachsen sind. Die Bibel sagt, nie zu gang hin und verkauf deinen Acker und verkauf dein Haus. Außer zum reichen Jüngling, der sagt Jesus, verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen. Aber eine grundsätzliche Herausforderung haben wir nicht, dass jeder von uns kein Haus dürfte haben und das müsste verkaufen. Aber was Gott durchaus macht, dass er einzelnen Christen aufs Herz legt, schau, da ist Not. Da ist Not im Leben von Menschen, da ist Not im Leben von einem christlichen Werk. Du hast zwei Häuser, verkauf eins. Du hast genug Land, verkauf es und spend das Geld. Das kann durchaus sein. Das kann ein Akt sein, wo Gott uns ganz persönlich aufs Herz legt. Und ich weiss von Leuten, die das gemacht haben, meine Zeit am Beatenberg, da kommen sie Legate über, da wird ein Haus geschenkt, da wird einfach ein Auto geschenkt. Das ist nicht etwas, was ein Mensch aus sich heraus macht. Das ist der Heilige Geist, die Liebe, die Gott in die Herzen ausgossen hat, wo Menschen befähigt, das gern zu machen, mit Freude zu machen. Und so zu einem Segen wird. Und ich will das festhalten, dass das der Geist Gottes ist, der das wirkt in unserem Leben. Weil wir merken das auch in der Gemeinde. Aus unserer eigenen Natur aus funktioniert das nicht. Wir sehen das auch bei der allerersten Gemeinde, da in der Apostelgeschichte. Das hat nicht einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen die ganze Zeit funktioniert. Wir haben jetzt im Kapitel 2 gelesen. Wenn wir ins Kapitel 5 gehen, dann sehen wir die Geschichte von Hananias und Sapphira. Und das hat Troubles gebracht. Das hat ein Durcheinander gebracht in die frühen Gemeinde. Weil Egoismus vom Herzen drin gekommen ist in die Gemeinde. Und nicht mehr das Zuvorkommende, mit Freude Teilende. Wir lesen im Kapitel 6, wie es Streit gab zwischen den hebräischen Juden und den griechischen Juden. Weil die griechischen Witwen benachteiligt worden sind. Und es hat Strukturen und Organisation gebraucht, damit die nicht benachteiligt worden sind. Das menschliche Herz ist einfach korrumpiert. Das ist gefallen. Da ist Satan, der immer wieder uns anstichelt, das zu suchen, was uns am nächsten ist. Da ist der Kampf, sage ich mal, vom Geist Gottes gegen unser altes Ich. Und vor dem sind wir auch in der Gemeinde nicht gefeit. Die menschliche Natur drückt immer wieder durch. Und darum finden wir auch im Epheserbrief den Aufruf von Paulus, wo er sagt, hey, hebt die Einigkeit fest, bewahret die Einigkeit. Epheser 4, Vers 2. Ertragt einander in Liebe. Das ist irgendwie noch ein Widerspruch, oder? Das Erträgen, das klingt nicht so angenehm, aber macht es in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Sind darauf bedacht, die Einigkeit zu bewahren. Und das ermutigt mich ungemein, wir müssen es nicht selber machen. Die Einigkeit ist da, grundsätzlich. Gott schenkt die Einigkeit, weil wir alle unter dem Kreuz Jesu sind, wenn wir uns dort anbegeben haben. Und das gibt uns die Einigkeit. Aber da kommt etwas, das die Einigkeit immer wieder zerstören will. Und der Paulus sagt, bewahret die Einigkeit. Setzt alles daran, die Einigkeit zu bewahren. Wie sollen wir das machen? Im Geist, durch das Band des Friedens. Auch da hilft uns der Heilige Geist, die Einigkeit zu bewahren. Auch nicht einmal für das wären wir fähig. Wir können sie nicht selber schaffen, die Einigkeit, geschweige denn sie bewahren. Aber auch da hilft uns der Geist Gottes. Und das macht die Gemeinschaft letztendlich so wertvoll. Das ermutigt mich. Und das müssen wir uns immer wieder zu Herzen nehmen, weil es zeigt uns, hey, wenn wir nur nach unserem eigenen Gusto leben, dann haben wir sehr schnell Streit in der Gemeinde. Dann funktioniert die Gemeinschaft nicht. weil ich schaue, dass ich auf meine Rechnung komme. Dann bin ich nicht bereit, meinem Nächsten zu vergeben. Dann bin ich nicht bereit, barmherzig zu sein. Dann bin ich nicht bereit, mich in seine Situation versuchen zu versetzen. Empathie nennt man das. Und versuchen zu merken, wie es ihm geht. Und zu viel halt gerade sein zu lassen. Und zu sagen, hey, ich habe dich gern. Und du darfst komisch sein. Und vielleicht kommen wir sogar an den Punkt, wo wir merken, gar nicht der andere ist komisch, sondern ich. Ich weiss nicht, ob es dem einen oder anderen so geht, wo wir auch schon gemerkt haben, eigentlich bin ich recht kurlig. Und ich bin dankbar, haben mich die Leute in der Gemeinde gern. Und vielleicht wird uns sogar bewusst, dass das manchmal sehr schwierig ist für die Leute in der Gemeinde. Und dass es ihnen nur möglich ist, weil Gottes Liebe in ihren Herzen ist, was ihnen möglich macht, mich zu lieben. Und dann ist es im anderen Moment wieder andersrum, dass ich befähigt werde, sie zu lieben. Das ist christliche Gemeinschaft. Wir sind befähigt worden, einander zu lieben und darum lohnt es uns auch tun. So wie der Paulus da sagt, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Christliche Gemeinschaft hat letztendlich Gott im Zentrum. Sie hat Jesus im Zentrum. Das sind Menschen, die zusammenkommen, weil sie wissen, wir sind gemeinsam in dieser Abhängigkeit Gottes. Und es hat Leute, die auch zu dieser Gemeinschaft dazugehören, die vielleicht noch nicht aus dieser Abhängigkeit leben. Die sagen, ich finde das da noch spannend, das interessiert mich. Aber mit dem Jesus kann ich eigentlich noch nicht so viel anfangen. Aber die sind auch willkommen in dieser Gemeinschaft. Aber sie haben vielleicht noch nicht die gleichen Beweggründe. Aber für Christen, und da lesen wir nochmal ab dem Vers 46, sehen wir, das Zentrale von ihrer Gemeinschaft war die gemeinsame Lebensausrichtung. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, das Zentrum der Gottesanbetung damals, und brachen das Brot hier und dort, das Abendmahl, wo sie gefeiert haben. Hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott. Also drei Aspekte in diesem Text, die zeigen, es ist ihnen in erster Linie um die gemeinsame Mittelpunkt von dem Gott zu stellen. Das gemeinsame in Mittelpunkt stellen von Jesus Christus. Und für mich nimmt das Abendmahl eine herausragende Rolle ein. Das Abendmahl ist doch der Ort, wo Christen zusammenkommen und zeigen, wir sind abhängig von Gott. Wir sind abhängig von dem Jesus, weil er ist der, der uns erlöst hat. Das Abendmahl ist der Ort, wo wir ihm danken für die Gemeinschaft, die überhaupt erst möglich ist durch ihn. Das Abendmahl ist der Ort, wo wir ihn gemeinsam anbeten und loben. Das Abendmahl ist der Ort, wo wir gemeinsam verkünden, wer der Jesus ist, was er für uns da hat. Und ich muss euch sagen, je länger dass ich Pastor bin, desto wichtiger wird mir das Abendmahl. Weil ich erkenne, was für ein Tiefgang drin ist. Und es schmerzt mich irgendwo, heute Morgen das so zu verkünden und nicht können Abendmahl miteinander zu feiern. Das ist etwas von dem, was mich an Corona fast am meisten anfängt zu stressen. Wir können die tiefste christliche Gemeinschaft, das Abendmahl, nicht miteinander feiern. Wo eigentlich der tiefe Lebensinhalt, die tiefe Abhängigkeit von Jesus würde zum Ausdruck bringen. Aber um das geht es unter uns Christen. Wir treffen uns nicht zum Spielen, zum zusammen Film schauen, zum zusammen singen. Das kann alles Teil davon sein, vom Christsein, von dieser christlichen Gemeinschaft. Aber der eigentliche Fokus, warum sich Christen treffen, ist, um Jesus im Mittelpunkt zu stellen und ihn anzubeten. Die Botschaft von Jesus und die Ausrichtung auf Jesus hin, wo wird das besser deutlich als im Abendmahl letztendlich? Lasst uns bewusst bleiben, wir sind nicht eine Interessengemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die erkannt hat, da gibt es mehr im Leben. Da gibt es einen Gott, der uns durchs Leben führen will und der sich bewusst in die Abhängigkeit von dem Gott begeben hat. Der nicht mehr selber bestimmt, sondern sagt, Gott bestimm du. Und wir leben die Fremdbestimmung miteinander und das vereint uns. Weil der Heilige Geist, den wir durch das bekommen haben, uns in die Gemeinschaft hineinbringt. Lasst uns bewusst sein oder bewusst bleiben, dass wir als Gemeinschaft eine Gemeinschaft von Zeugen sind, wo das nach außen bezeugt. Wo das offen bekennt und sagt, jawohl, wir sind Jesus Nachfolger. Und das bekennen wir miteinander als Gemeinschaft. Wir haben aber gesehen, Gemeinschaft ist schwierig. Gemeinschaft ist auch herausfordernd. Und zwar wird sie, glaube ich, dort herausfordernd, wo wir Gemeinschaft zu unserem Hobby machen. Ich glaube, je mehr dass wir christliche Gemeinschaft zum Hobby machen, kommt sie immer mehr den Charakter über von einem Modellbauclub, von einem Wandergrüppli. Und das wird immer, je länger, je schwieriger, zum Gemeinschaft haben mit Leuten, die dort nicht ähnliche Interessen haben wie ich. Je mehr dass die Gemeinde mein Hobby ist, desto mehr verliere ich den Fokus, ihnen zu vergeben. Verliere ich den Fokus, sie zu lieben. Weil es geht mir immer mehr darum, dass ich selber auf meine Rechnung komme. Immer mehr steht die Frage im Mittelpunkt, ja, was bringt es mir? Und das Ego wird immer höher gewichtet und Gott darf immer weniger mitreden, weil er immer weniger im Zentrum steht. Aber durch den Heiligen Geist schenkt er uns das Vermögen, einander zu lieben. Und je mehr, dass wir bereit sind, uns aus dem Grund zu versammeln, wenn wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, wenn wir Gott in den Mittelpunkt stellen, umso mehr werden wir auch die Befähigung erleben, einander zu lieben, einander zu vergeben, miteinander zu teilen und so die Gemeinschaft zu leben, wie Gott sich vorstellt. Ich werde zum Abschluss den Vers aus dem Epheserbrief nochmal lesen, weil er macht nochmal so deutlich, wenn wir noch ein bisschen weiterlesen, das eine Zentrale, das wir als Christen haben. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Das ist der Grund, warum Gott sich so eine Einigkeit unter uns wünscht, so eine tiefe Gemeinschaft. Weil es ist alles eins, wo wir teilen. Es ist die gleiche Taufe, es ist der gleiche Glaube, es ist ein Gott und Vater. Und darum sollen auch wir einig unterwegs sein. Ich wollte eine kurze Zeit vor der Stille machen, mit einer Frage, um darüber nachzudenken. Willst du Teil von dieser innigen, tiefen christlichen Gemeinschaft sein? Oder geht es hier viel mehr darum, die Gemeinde einfach als Hobby, etwas, was man halt macht, eine Interessengemeinschaft? Oder bist du bereit, die Gemeinde als der Ort zu sehen, wo du in dieser Abhängigkeit, in dieser Bedürftigkeit vor Jesus kommst, mit vielen anderen, die in der genau gleichen Bedürftigkeit vor Jesus kommen? Was ist für dich Gemeinschaft?